SRF 2 Kultur.
Das ist die Passage mit Bernard Senn. Wenn Sie SRF 2 Kultur auch früh morgens hören, dann wird Ihnen möglicherweise unsere tägliche Portion Lyrik aufgefallen sein, die wir neu immer um 10 vor 7 zu Gehör bringen. Darin bewegen wir uns im nächsten Jahr durch die Jahrhunderte und folgen der Auswahl, die der Germanist Karl Otto Conradi zusammen mit dem Südwestrundfunk vorgeschlagen hat. Karl Otto Conradi ist der Doyen der deutschen Lyrik. Seine chronologisch angeordnete Gedichtanthologie »Der große Conradi« ist ein Standardwerk deutscher Literaturgeschichte. Ich habe Karl Otto Conradi zum Gespräch über Gedichte getroffen und mit ihm zusammen eine Auswahl der Auswahl besprochen, nämlich jene 18 Gedichte, die er selber nochmal aus über 1000 ausgewählt hat. Karl Otto Conradi, in der Schweiz ist der große Conradi kaum bekannt, aber in Deutschland ist das ja richtiggehend ein Label, ein Begriff. Was verbindet man in Deutschland mit dem Conradi?
Das kann ich natürlich schlecht sagen, was man damit verbindet. Ich glaube, dieser Band, der ja in der ersten Fassung 1977 schon erschienen ist und dann immer Neuerungen bis zum Jahr 2008 durchgemacht hat, der Band wird so genommen, wie er auch im Vorwort erläutert ist. Es ist nicht eine Sammlung unter der Überschrift »Die schönsten deutschen Gedichte«, sondern er ist ein Archiv der Spielarten von Gedichten in deutscher Sprache, von den Anfängen bis zur Gegenwart. Und das heißt, zugrunde liegt ein ganz weiter Begriff von Lyrik. Es gibt ja verschiedene Versuche, auch das Wesen von Lyrik zu bestimmen. Davon halte ich überhaupt nichts, sondern ziehe mich auf eine ganz einfache Beschreibung zurück. Lyrik ist das, was nicht in fortlaufender Prosa geschrieben ist. Wenn ein Autor einen solchen Text zu Papier bringt, dann gibt er damit zu erkennen, das soll ein Gedicht sein. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Das kann weiträumig sein. Das kann lange Verse in antikem Maß haben. Das kann ganz zerbrochene Zeilen haben. Das können auch Bildgedichte sein. Also der Spielraum der Lyrik ist ganz groß, von Sprüchen bis zu geschwungenen Elegien. Und all das habe ich versucht, immer unter subjektiver Auswahlsicht natürlich, in dem einen Band zusammenzubringen.
Wir werden uns heute in der folgenden Passage 2 Stunden sehr beschränken müssen. Und ich habe mich dazu entschieden, dass wir uns entlang von Gedichten hangeln, die Sie selber dann nochmal ausgewählt haben, die Sie selber auch eingelesen haben in einer Lyrikreihe, die vom Südwestrundfunk produziert worden ist. Da sind dann nochmal 18 bis 19 Gedichte beisammen. Und entlang dieser Gedichte würde ich mich jetzt gerne in dieser folgenden Stunde bewegen. Und da steht an erster Stelle und auch weit vorne in der Anthologie von Ihnen Gryphius. Was bedeutet Gryphius für Sie?
Gryphius, eine Zentralgestalt aus dem sogenannten Barockjahrhundert, 17. Jahrhundert. Die Wirkung von Gryphius und anderer Dichtung jenes Jahrhunderts, des Dreißigjährigen Kriegs, war besonders deutlich zu spüren nach dem Ersten Weltkrieg schon. Die hat mich immer fasziniert. Meine Habilitationsschrift beschäftigt sich auch mit Lyrik des 17. Jahrhunderts, neulateinischer Lyrik. Gryphius, einer der besonders sprachmächtigen Autoren, obwohl alle Autoren, die im 17. Jahrhundert in Gedichtform sich geäußert haben, Meister im Umgang, im bewussten künstlerischen Umgang mit dem Wort waren. Gryphius nur besonders herausragend. Was sind wir Menschen doch, ein Wohnhaus grimmer Schmerzen. Von unabgegoltener Aktualität. Dieses Beieinander von Bewusstsein der Vergänglichkeit, Tod, Vanitas und daneben die Betonung der Lebensfreude, die im Angesicht dieses Geschehens gelebt werden muss. Das beides findet man im 17. Jahrhundert. Und wenn immer ich solche Gedichte rezitiert habe, etwa auch von Gryphius, war der Eindruck bei den Zuhörern groß.
Dann hören wir uns das mal an.
Menschliches Elende. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus grimmer Schmerzen, ein Ball des falschen Glücks, ein Irrlicht dieser Zeit, ein Schauplatz herber Angst, besetzt mit scharfem Leid, ein bald verschmelzter Schnee und abgebrannte Kerzen. Dies Leben fleucht davon wie ein Geschwätz und Scherzen, die vor uns abgelegt des schwachen Leibes Kleid und in das Totenbuch der großen Sterblichkeit längst eingeschrieben sind, sind uns aus Sinn und Herzen. Gleich wie ein eitel Traum leicht aus der Acht hinfällt und wie ein Strom verscheust, den keine Macht aufhält, so muß auch unser Nam, Lob, Ehr und Ruhm verschwinden. Was Itz und Atem holt, muß mit der Luft entfliehen. Was nach uns kommen wird, wird uns ins Grab nachziehen. Was sag ich? Wir vergehen wie Rauch von starken Winden.
Knapper und besser könnte man ja eine auch heute noch verbreitete Welt sich gar nicht fassen, finde ich.
Dem kann ich nur wörtlich so zustimmen. Das gilt auch für andere Texte des 17. Jahrhunderts. Und wenn man so etwas hört, wie Sie gerade gesagt haben, dann kann man nur bedauern, dass für viele Menschen davon zu wenig bekannt ist.
Nun haben Sie ja zum Glück etwas unternommen, zusammen mit dem SWR, um eben diese Gedichte etwas bekannter zu machen. Sie haben nämlich diese Höranthologie mit herausgegeben, die beim SWR auch ausgesendet worden ist und die wir ja auch bei uns auf SRF 2 Kultur aussenden werden. Vielleicht ganz kurz skizziert, worin hat denn dieses SWR-Projekt eigentlich bestanden? Da ging es tatsächlich einfach darum, Gedichte unter die Bevölkerung zu bringen, quasi übers Radio.
Das war sicherlich eine Hauptintention. Aber eben auch unter dem Gesichtspunkt, wir machen mit der Vielfalt der Gedichtsprache bekannt. Es sind eben nicht nur die Gedichte, die bei manchen immer wieder als die besten, schönsten gelten. Jeder hat seine Vorlieben, darf sie auch haben. Aber in der Reihe des SWR tauchen auch Gedichte auf, die weithin unbekannt sind.
Sie mussten ja ganz radikal kürzen, denn im großen Conradi haben Sie doch sage und schreibe 2200 Gedichte sozusagen aufgenommen und präsentiert und aber in der Hörfassung mussten Sie sich beschränken auf 1100 Gedichte. Und auch wir werden jetzt nochmal reduzieren innerhalb dieser Stunde, denn Sie haben zum Beispiel bei den Gedichten, die Sie selber gelesen haben, zweimal Goethe aufgeführt. Das wundert mich nicht, denn Goethe ist natürlich ein ganz, ganz großes Steckenpferd von Ihnen. Ein wichtiger literarischer Heroe sozusagen, an dem Sie sich reichlich abgearbeitet haben. Deswegen wundert es mich nicht, dass Sie ihn auch zweimal hier vorgelesen haben. Und trotzdem, wenn Sie jetzt wählen müssten, welches Gedicht wir uns anhören, den Prometheus oder den Frühventil, Gebirg und Garten, was sollen wir hören?
Da würde ich schon sagen, das etwas Unbekanntere, Frühventil, Gebirg und Garten. Ganz kurze Erläuterung dazu. Ich habe die beiden Gedichte gewählt. Prometheus, ein Beispiel des jungen, aufbegehrenden Goethe. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst und übe Knaben gleich und so weiter. Das andere Gedicht, eines der letzten von ihm, ein einziger Satz, ein Gedicht des Überblicks über ein ganzes Leben. Im Blick auf die Sonne dankst du dann am Blick dich weidend, reiner Brust der großen Holden, wird die Sonne rötlich scheidend rings den Horizont vergolden. Das ist ja nicht nur der einzelne Tag gemeint, sondern darin ist mit verborgen, so darf man es auffassen, ein Blick aufs ganze Leben.
Dornburg, September 1828. Früh, wenn Tal, Gebirg und Garten Nebelschleiern sich enthüllen und dem sehnlichsten Erwarten Blumenkelche bunt sich füllen, wenn der Äther wolkentragend mit dem klaren Tage streitet und ein Ostwind sie verjagend blaue Sonnenbahn bereitet, dankst du dann, am Blick dich weidend, reiner Brust der großen Holden, wird die Sonne rötlich scheidend rings den Horizont vergolden.
Karl Otto Conradi, Sie sind geboren 1926. Seit 1961 waren Sie Professor für Neue Deutsche Literatur. Sie haben in Köln gelehrt. 1991 haben Sie sich emeritiert. Und die Beschäftigung mit Goethe war ein ganz wichtiges Element in Ihrem gelehrten Leben. Aber auch die Lyrik hat Sie tatsächlich nie wirklich losgelassen. Was war es denn, dass Sie da so intensiv immer wieder gereizt hat, sich mit Lyrik auseinanderzusetzen?
Das kann ich eigentlich relativ leicht erläutern. Von Jugend auf war ich an Gedichten interessiert. Ich weiß, dass in der Bibliothek meines Vaters, seines Lehrers, eine Sammlung stand, die in den 20er, 30er Jahren bekannt war, noch vor dem Dritten Reich. Und das hat sich fortgesetzt, auch in der Zeit des Dritten Reiches. Ich war, als Hitler zur Macht kam, noch keine 7 Jahre alt, bin dann hineingewachsen, auch in die Hitlerjugend, übernahm dann in der Hitlerjugend als Gymnasiast eine gewisse Führerposition. Es wurden Morgenfeiern gestaltet, in den Morgenfeiern immer auch Gedichte, natürlich unter dem Zeitzuschnitt, aber auch Goethe-Gedichte, die konnte man mit hineinnehmen. So ging das also weiter und auch während der Soldatenzeit und nach 45, dann kam der Beruf hinzu, deutsche Literatur. Und zum Berufsfeld eines Germanisten, den Ausdruck mache ich eigentlich gar nicht gerne, eines, der sich mit der Geschichte der deutschen Literatur befasst, gehört der ganze Bereich Gedichte dazu. Und ich habe das nie als das eigentliche, das bedeutendste Gebiet genommen, sondern es war ein Gebiet in dem weiten Feld der Literatur neben anderen, neben Dramen, neben Romanen, neben Erzählungen und so weiter. Aber es war eben ein wichtiges Feld. Und wie das dann so geht, dann kam es zu der schon geschilderten Geburt des großen deutschen Gedichtbuchs.
Wenn wir jetzt vorhin von Goethe gesprochen haben, dann darf natürlich jetzt, wenn wir uns schon in der Königsklasse sozusagen befinden, Schiller nicht fehlen. Und entsprechend haben Sie ja Schiller auch aufgenommen in quasi diese Editor's Choice, also in diese Verdichtung der Verdichtung. Und da haben Sie das folgende Gedicht ausgewählt. Wir hören uns das an.
Nenje. Auch das Schöne muss sterben, das Menschen und Götter bezwinget, nicht die eherne Brust rührt es des stygischen Zeus. Einmal nur erweichte die Liebe den Schattenbeherrscher, und an der Schwelle noch, streng, rief er zurück sein Geschenk. Nicht stillt Aphrodite dem schönen Knaben die Wunde, die in den zierlichen Leib, grausam, der Eber geritzt, nicht errettet den göttlichen Held die unsterbliche Mutter, wann er am skäischen Tor, fallend, sein Schicksal erfüllt. Aber sie steigt aus dem Meer mit allen Töchtern des Nereus, und die Klage hebt an um den verherrlichten Sohn. Siehe, da weinen die Götter, es weinen die Göttinnen alle, dass das Schöne vergeht, dass das Vollkommene stirbt. Auch ein Klaglied zu sein im Mund der Geliebten ist herrlich, denn das Gemeine geht klanglos zum Orkus hinab.
Karl Otto Conradi, was genau wird hier verhandelt und mit welcher Absicht?
Das ist beim besten Willen auch in einer mehrstündigen Sendung nur schwer darzulegen. Das Schöne, Schönheit, ein Komplex, mit dem sich Schiller lebenslang beschäftigt hat, in weit ausholenden theoretischen Schriften. Ich bleibe nun mal nur bei diesem Gedicht. Das ist gesättigt mit Anspielungen auf den antiken Sagenschatz. Und das Thema ist, dass auch das Schöne der Vergänglichkeit unterliegt. Und in einer Weise gesprochen, geschrieben, hier werde ich mal pathetisch, die mich einfach ergreift. Und zwar deshalb. Das ist ja ein Gedicht in der Sprachform antiker Versmaße, Hexameter und Pentameter. Und da sage ich dann doch mal, diesem Gedicht darf man sich, ohne in die Einzelheiten der Mythologie nun einzusteigen, einfach auch hingeben, wie man eine händische Oper hört. Da erscheinen auch Gestalten, wo man sagt, ja, aber das, auch das Schöne muss sterben. Auch ein Klaglied zu sein, das sind schon Formulierungen, die sitzen tief, auch jetzt wieder pathetisch und sollten auch tief im historischen Gedächtnis bleiben.
Eine weitere Größe der deutschen Lyrik ist ja dann eindeutig Friedrich Hölderlin. Und den haben Sie hier quasi in dieser verknappten Auswahl gewählt mit Hälfte des Lebens. Auch das hören wir uns an und sprechen nachher drüber.
Hälfte des Lebens. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Ihr holden Schwäne und trunken von Küssen tunkt ihr das Haupt ins heilig nüchterne Wasser. Weh mir, wo nehm ich, wenn es Winter ist, die Blumen, und wo den Sonnenschein und Schatten der Erde? Die Mauern stehen sprachlos und kalt, im Winde klirren die Fahnen.
Karl Otto Conradi, das ist ja unglaublich, was in diesem Gedicht passiert. Wir fallen von einem Moment auf den anderen in tiefste Kälte. Was passiert da auf sprachlicher Ebene? Warum macht es das mit uns Zuhörern, dass wir da wirklich, ohne uns wehren zu können, von einem Moment auf den anderen in eine völlig andere Stimmung hineinfallen?
Jede Zeile enthält so etwas wie eine kleine Dichtungslehre. Heilig nüchtern, das ist ja nur zu entfalten im gesamten hölderlinschen Denk- und Dichtungszusammenhang. Wie es so geht, ich bin öfter gefragt worden in früheren Jahren, nun bitte ein Gedicht von Ihnen, das Ihnen besonders nahe ist. Mit gelben Birnen hänget und voll mit wilden Rosen das Land in den See. Dann kam Hälfte des Lebens. Eins der ganz großen deutschen Gedichte, auf knappstem Raum, dieses Beieinander von Beglücktsein, Absturz, Einsamkeitsgefühl, gleichzeitig der Hinweis, dass sprachlich etwas zu retten ist, zu holen. Und am Schluss dann das Bild, das für manche ja erläutert werden muss, dass es die Wetterfahnen sind, die klirren, nicht die normalen Fahnen, die auf den Straßen dahergetragen worden sind, in dieser Dichte einmalig ein solches Gedicht darf man auch nicht nur einmal hören, das muss man zwei- oder dreimal hören, um, Sie haben es selbst gesagt, davon gefangen zu werden und auch eintauchen zu können. Ich meine das ganz unsentimentalisch, intellektuell eintauchen zu können, sich nicht einfach fallen zu lassen, zum Nachdenken angeregt zu werden. Weh mir, wo nehme ich, wenn es Winter ist? Und auch da wieder das Hinsehen auf die Kunstform des Versbaus.
Wir machen einen Sprung. Sie hatten vorhin mal ganz kurz angedeutet, das Gedicht von Friedrich Rückert.
Ja.
Warum haben Sie das ausgewählt?
Ich habe es ausgewählt, weil es völlig unbekannt ist, weil es so viele Sprachspielereien hat, früh im 19. Jahrhundert, munter mit der Sprache losgeht, kritisch, auf verrücktes Deutschtum zugeht, und das kann nicht oft genug betont werden. Und Rückert war ja zur damaligen Zeit ein Meister der Sprache. Was hat der aus östlichen Sprachen übersetzt? Und hat viel eigene Gedichte geschrieben. Also das ist ein Lyriker, der dann auch in der Fülle der eigenen Gedichte ein bisschen begraben worden ist. Und dieses Gedicht von der Deutschheit ist kein charakteristisches Rückert-Gedicht, ist ein ausgefallenes Gedicht, das meiner Suche nach solchen ausgefallenen Sachen genau entgegenkam. Nun muss man einen solchen Text auch schon, wenn man ihn ganz erfassen will, in historischen Zusammenhängen sehen. Der Ruf nach Deutschland, auch später etwa von Hoffmann von Fallersleben, Deutschland, Deutschland über alles, der war ja nicht chaotisch und chauvinistisch. Der war ja nicht chauvinistisch, sondern Deutschland, Deutschland über alles meinte nichts anderes. Das ist der Gesichtspunkt über aller Kleinstaaterei.
Friedrich Rückert, damit gehen wir eben ganz bewusst eigentlich in die Mitte des 19. Jahrhunderts und genau in diese historische Zeit des sich neu findenden oder überhaupt erstmals findenden Deutschlands.
Ja.
Also man muss diese Gedichte immer natürlich ganz klar im historischen Umfeld sehen.
Grammatische Deutschheit. Neulich deutschten auf Deutsch vier deutsche Deutschlinge deutschend, sich überdeutschend am Deutsch, welcher der Deutscheste sei. Vier deutschnamig benannt, Deutsch, Deutscherich, Deutscherling, Deutschdich. Selbst so hatten zu Deutsch sie sich die Namen gedeutscht. Jetzt wettdeutschten sie, deutschend in grammatikalischer Deutschheit, Deutscheren Komparativ, Deutschesten Superlativ. Ich bin deutscher als Deutsch, ich Deutscherer, Deutschester bin ich. Ich bin der Deutschereste oder der Deutschestere. Drauf durch Komparativ und Superlativ fortdeutschend deutschten sie auf bis zum Deutschesteresteresten, bis sie vor komparativisch und superlativischer Deutschung den Positiv von Deutsch hatten vergessen zuletzt.
Deutsch, Deutsche am deutschesten. Das war auch Ihre Kindheit, Sie hatten es vorhin schon kurz erwähnt. Da müssen wir noch mal ganz kurz drauf zurückkommen. Sie waren, Karl Otto Conradi, 1933 7 Jahre alt. Bei Ausbruch des Krieges waren Sie 13 Jahre alt. Also Sie sind mitten hineingewachsen eigentlich in die Nazizeit auf eine ganz naive Art und Weise. Und Sie haben auch nie ein Hehl daraus gemacht, dass Sie, eigentlich mitgeschwemmt und mitgelaufen sind in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend.
Das ist natürlich auch von äußeren Gegebenheiten abhängig, über die man selbst als Kind nicht befinden kann. Wäre ich vielleicht in einem streng katholischen Haus groß geworden, wäre das anders gewesen. Mein Vater war schwer kriegsbeschädigt aus dem Ersten Weltkrieg heimgekommen. konnte da nicht eingezogen werden im Zweiten Weltkrieg, übernahm dann die NS-Volkswohlfahrt, war dann auch als junger Lehrer in die Partei eingetreten, ohne dass das alltägliche Leben davon überhaupt beeinflusst worden wäre. Aber ich will nur sagen, wäre ich in einem Haushalt groß geworden, dessen Eltern zur Sozialdemokratie gehört hätten, wäre das anders gewesen. Ich habe das nicht abgestritten. Meine auch, man muss dazu stehen, aber man muss es kritisch aufarbeiten. Ich habe mich oft gefragt, ob man selbst eine moralische Genehmigung dazu hat, weil man ja selbst das mit vermittelt hat an noch Jüngere. Meine ganz klare Antwort darauf ist, ich habe jene Ideologie nicht erfunden, sondern sie ist mir mit eingetrichtert worden. Und als wir dann nach 45 selbst aufräumt mit dem, was war, da war es unsere Aufgabe zu versuchen, die Aufklärung voranzutreiben. Weites Feld, genug dazu.
Wir gehen nochmal in ein kulturelles Feld, wir gehen nochmal ins 19. Jahrhundert zurück und hören uns gleich mal ein Dreierpack jetzt an von Gedichten. Wir hören uns nämlich an Josef von Eichendorff, August von Platen und Eduard Mörike. Gleich hintereinander weg.
Zwielicht. Dämmerung will die Flügel spreiten. Schaurig rühren sich die Bäume. Wolken ziehen wie schwere Träume. Was will dieses Grauen bedeuten? Hast ein Reh, du lieb vor andern, lass es nicht alleine grasen. Jäger ziehen im Wald und blasen, Stimmen hin und wieder wandern. Hast du einen Freund hienieden, trau ihm nicht zu dieser Stunde. Freundlich wohl mit Aug und Munde, sind er Krieg im tückschen Frieden. Was heut müde geht unter, hebt sich morgen neugeboren. Manches bleibt in Nacht verloren. Hüte dich, bleib wach und munter.
Tristan. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ist dem Tode schon anheimgegeben, wird für keinen Dienst auf Erden taugen, und doch wird er vor dem Tode beben, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe, denn ein Tor nur kann auf Erden hoffen, zu genügen einem solchen Triebe. Wen der Pfeil des Schönen je getroffen, ewig währt für ihn der Schmerz der Liebe. Ach, er möchte wie ein Quell versiechen, jedem Hauch der Luft ein Gift entsaugen und den Tod aus jeder Blume riechen. Wer die Schönheit angeschaut mit Augen, ach, er möchte wie ein Quell versiechen.
Verborgenheit. Lass, o Welt, o lass mich sein. Locket nicht mit Liebesgaben, lass dies Herz alleine haben, seine Wonne, seine Pein. Was ich traure, weiß ich nicht, es ist unbekanntes Wehe. Immerdar durch Tränen sehe ich der Sonne Liebeslicht. Oft bin ich mir kaum bewusst, und die helle Freude zücket, durch die Schwere so mich drücket, wonniglich in meiner Brust. Lass, o Welt, o lass mich sein. Locket nicht mit Liebesgaben. Lass dies Herz alleine haben, seine Wonne, seine Pein.
Damit sind wir eben nochmal in den, ja, kann man grob sagen, Anfängen des 19. Jahrhunderts, ganz grob gesprochen. Kann man sagen, welche Funktion eigentlich Gedichte hatten in jener Hochzeit der Lyrik?
Es gibt natürlich neben diesen hier zitierten Gedichten damals eine Fülle anderer leicht hingeschriebener Gedichte, die versorgten und bedienten, ich sage es mal sehr salopp, den großen Bereich deutscher gefühliger Innerlichkeit. Das geht ja bis heute so. Wenn Sie in Buchhandlungen gehen und haben da eine Serie von Lyrik stehen, da gibt es auch noch Gedichtbände, denen geht es um Innerlichkeit, gepflegte Innerlichkeit. Und manche meinen auch, Gedichte sind eigentlich dazu da. Dieses letzte Gedicht, was Sie abgespielt haben, Eduard Mörike, Verborgenheit, das ist ja ein Lass, o Welt, o lass mich sein. Das ist ja geradezu ein Kenngedicht für dieses Zurückgezogensein ins Innere mit der Hoffnung, da bin ich ja erfüllt. Und ich werde auch erfüllt durch solche Zeilen. Das kann ich auch aufnehmen. Das ist jedem unbenommen. Wir haben alle unsere Phasen und Stunden, wo wir gestärkt werden möchten, auch getröstet werden möchten. Das kann Gryphius. Was sind wir Menschen doch? Ein Wohnhaus, Klimaschmerzen. Das kann auch Mörike mit dem ganz einfachen Ton. Oder Eichendorff. Oder auch der Platen, Tristan, wer die Schönheit angeschaut mit Augen. Ich glaube, der Bereich der Lyrik wird dann falsch aufgenommen, wenn er nur zu dieser angedeuteten Versorgung von möglichst bewusst freier Innerlichkeit führt. Und diese Innerlichkeitslyrik hat verheerende Folgen gehabt. Dagegen gibt es natürlich einen Mann wie Heinrich Heine.
Präzise oder scharf wie Heinrich Heine, und ich bin dankbar dafür, denn wir werden jetzt gleich quasi als Gegenentwurf Heinrich Heine hören, nämlich mit dem Gedicht »Sie saßen und tranken am Teetisch«.
Sie saßen und tranken am Teetisch und sprachen von Liebe viel. Die Herren, die waren ästhetisch, die Damen von zartem Gefühl. Die Liebe muss sein platonisch. Der dürre Hofrat sprach. Die Hofrätin lächelt ironisch und dennoch seufzet sie, ach. Der Domherr öffnet den Mund weit. Die Liebe sei nicht zu roh, sie schadet sonst der Gesundheit. Das Fräulein lispelt, wieso? Die Gräfin spricht wehmütig, die Liebe ist eine Passion. Und präsentieret gütig die Tasse dem Herrn Baron. Am Tische war noch ein Plätzchen. Mein Liebchen, da hast du gefehlt. Du hättest so hübsch, mein Schätzchen, von deiner Liebe erzählt.
Was ist das für ein Liebchen? Ist das dieses weltliche Liebchen? Ist das möglicherweise eine Prostituierte? Ist das möglicherweise das Leben, das so überhaupt nichts mit überhöhter Liebe zu tun hat?
Ich habe es immer so verstanden, dass das eine gedachte Figur ist, die auf lebensnahe Weise Liebe lebt und auslebt. Und von den großen anderen Wörtern, die vorher gebracht werden und ironisiert werden, sich deutlich abhebt. Das ist das positive Gegenbild. Das gelebte Leben und nein, das hat mit Prostitution überhaupt nichts zu tun, sondern Hinwendung zur wirklichen Liebe.
Die Sprache, die Heinrich Heine verwendet, ist ja eben eine ironisierende und letzten Endes, und das ist auch in anderen Gedichten von ihm sehr deutlich spürbar, das muss in jener Zeit unheimlich krass gewesen sein. Heute nennt man das krass. Ja, also wenn da wirklich so ein Abstand besteht zu dem, was so allgemein hingeht, dann kommt einer, der verwendet etwas ganz völlig anderes.
Ja, er war ja nun nicht der Einzige, sondern im jungen Deutschland gab es schon kräftige Stimmen, mehr auf politischem Gebiet, die da eine deutliche Sprache führten und mit sogenannter problematischer Begriff, den ich gebrauche, Gefühligkeit nichts zu tun hatten, sondern bei Heine ist immer die Lust an der intellektuellen Analyse mit im Spiel. Und unter politischen Vorzeichen scharfkritisch, satirisch, im Blick auf gesellschaftliche Verhaltensweisen, so wie in diesem heiteren Gedicht am Tetisch. Aber es gibt von ihm auch wunderbare und oftmals vertonte wirkliche Liebesgedichte, die kleinen vom Anfang. Da ist er ganz weit, nicht? Und nur es ist ständig ein sehr, sehr bewusst gesteuertes Umgehen mit der Sprache. Das ist es bei Mörike ja auch, nur ist es bei Heine noch ein Akzent spitzer und schärfer. Dazu kommt natürlich seine eigene biografische Situation. Erst nach Hamburg geflüchtet, dann Emigrant in Paris und Kämpfe darum, dass er überhaupt was gedruckt bekommt. Und da schlägt sich alles nieder.
Von Heine machen wir einen großen Sprung zu Rilke. Ja, und hören uns an von Rainer Maria Rilke den Abend.
Abend. Der Abend wechselt langsam die Gewänder, die ihm ein Rand von alten Bäumen hält. Du schaust, und von dir scheiden sich die Länder, ein himmelfahrendes und eins das Feld, und lassen dich zu keinem ganz gehörend, nicht ganz so dunkel wie das Haus, das schweigt, nicht ganz so sicher Ewiges beschwörend wie das, was Stern wird jede Nacht und steigt. Und lassen dir, unsäglich zu entwirren, dein Leben bang und riesenhaft und reifend, so dass es bald begrenzt und bald begreifend abwechselnd Stein in dir wird und Gestirn.
Karl Otto Conradi, ich sag mal ganz salopp, das ist großes Kino.
Man kann es gar nicht besser sagen. Das ist großes Kino, und zu solchem großen Kino sollte man also einfach auch nur sagen, da spricht ein Individuum im Bewusstsein seiner Vereinzelung und hält sich fest an großen Bildern und überführt diese Vereinzelung in großes Kino. Und ich habe das Gedicht absichtlich gewählt, weil es nicht eins der bekanntesten von Rilke ist. Und das macht dann so stehen bleiben.
Welche Stellung nimmt Rilke denn eigentlich ein? Kann man das in wenigen Worten sagen, so innerhalb der deutschen Lyrik? Das ist ja doch eine ganz bedeutsame Figur, die unglaublich langlebig ist. Sie wird immer wieder auch hervorgenommen, weil sie eben anspricht.
Nun gibt es ja viele unterschiedliche Tönungen bei Rilke, die ganz frühen, dann hin bis zu den großgeschwungenen Elegien, die gedanklich kaum zu oder nur schwer zu durchdringen sind. Ihr Ausdruck ist gut, immer auch Kino damit drin. Aber ich habe schwer, die Position Rilkes da mit wenigen Worten in den Zusammenhängen der deutschen Lyrik zu umreißen. Da müsste man sofort ausholen und auch den Namen Stefan George nennen und etliche andere. Das ist eine ganze große Gruppe Anfang des 20. Jahrhunderts, die sehr in einer suchenden Position ist. Etwa mit den Gottgedichten bei Rilke, reine Suche-Gedichte. Und auch dann später in der Einsamkeit und bei George dann die Hinwendung zum schönen Männlichen und mit den Fantasien von einem großen Reich. Hochproblematische Verse. Jetzt aus unserer weiten Rückschau, das ist ja schon tiefe Vergangenheit. Wissen Sie, wenn ich das aus meiner Sicht sehe, das waren ja in der Jugendzeit fast noch lebende Autoren und sind jetzt abgesunken in eine Vergangenheit, in die ich selbst mich in eine distanzierende Ferne setze, um sie zu erfassen, was ganz schwierig ist.
Kommen wir von Rilke zu Morgenstern. Morgenstern, der ja ein sehr viel ironischeres Verhältnis hat zur Wirklichkeit als Rilke. Ja. Hören wir uns da mal den wunderschönen Palmström an.
Palmström. Palmström steht an einem Teiche und entfaltet groß ein rotes Taschentuch. Auf dem Tuch ist eine Eiche, dargestellt so wie ein Mensch mit einem Buch. Palmström wagt nicht, sich hineinzuschneuzen, er gehört zu jenen Käuzen, die oft unvermittelt nackt Ehrfurcht vor dem Schönen packt. Zärtlich faltet er zusammen, was er eben erst entbreitet. Und kein Fühlender wird ihn verdammen, weil er ungeschneuzt entschreitet.
Christian Morgenstern, das ist auch so ein Lyriker, der unglaublich beliebt ist, irgendwie für alle Lebenslagen.
Ja, ein großer Sprachspieler. Solche Verse kann man nur, solche Gedichte kann man nur machen, wenn man die Sprache als Material betrachtet, aus der Funken zu schlagen sind und aus der, mit der auch Kapriolen zu fabrizieren sind. Und das ist ja eine solche Ironie auf die Leute, die stolz sind, ein Buch zu haben und vielleicht, wenn ihnen ein zweites geschenkt wird, sich bedanken und sagen, danke, ich habe schon eins. Nicht? So ungefähr, das spielt ja alles damit rein. Nicht? Und aber da ist eine Eiche auf dem Tuch, nicht? Eiche, der deutsche Baum. Und das gilt ja auch für Tucholsky und für Ringelnatz. Da kann man nur sagen, den Text nehmen, auf sich wirken lassen, alle Fantasien laufen lassen, alle Anspielungen freigeben, überall ist und so weiter wie bei Ringelnatz, bei meiner Tante am Strumpfenband und irgendwo daneben.
Überall. Überall ist Wunderland, überall ist Leben. Bei meiner Tante im Strumpfenband, wie irgendwo daneben. Überall ist Dunkelheit, Kinder werden Väter. 5 Minuten später stirbt sich was für einige Zeit. Überall ist Ewigkeit. Wenn du einen Schneck behauchst, schrumpft er ins Gehäuse. Wenn du ihn in Cognac tauchst, sieht er weiße Mäuse.
Also erste Reaktion natürlich ist er laut lachen. Beim genauen Hinsehen ein tief ernstes Lebensgedicht.
Das ist so. So ist es mir auch aufgefallen. Und ich behaupte jetzt mal, die Auswahl, die Sie getroffen haben, Karl Otto Conradi, für quasi nochmal aus der schon eingeschränkten Auswahl nochmal eine kleinste Essenz herauszunehmen, ist ein Stück weit eigentlich, ja, eine Auswahl eines älteren Menschen. Es herrscht vor ein gewisser abgeklärter Ton.
Ja, das ist richtig. Es handelt sich bei der ganzen Auswahl, die ich da getroffen hatte, um Texte, die zum Teil zum ganz festen Bestand gehören. Anders auch um einige, die eher abseits sind und auf die ich aufmerksam machen wollte. Und natürlich auf solche Heiterkeitsgedichte mit ganz ernstem, ja auch dunklem Unterton, hier in diesem Gedicht ja selbst ausgesprochen. Nicht? Am Ende wieder alles ins Lächerliche gezogen.
Aber in dieses Umfeld von gelungenen Gedichten, die auch ein Stück weit eine Lebensrückschau oder einfach auch ein Blick auf das Leben ermöglichen, gehört sicher auch das Gedicht von Kurt Tucholsky.
Luftveränderung. Fahre mit der Eisenbahn. Fahre, Junge, fahre. Auf dem Deck vom Wasserkahn wehen deine Haare. Tauch in fremde Städte ein. Lauf in fremden Gassen. Höre fremde Menschen schreien. Trink aus fremden Tassen. Flieh Betrieb und Telefon. Grab in alten Schmökern. Sieh am Seine-Kai, mein Sohn, Weisheit still verhökern. Lauf in Afrika umher. Reite durch Oasen, lausche auf ein blaues Meer, hör den Mistral blasen. wie du auch die Welt durchflitzt, ohne Rast und Ruh, hinten auf dem Puffer sitzt du.
Sie haben völlig recht, Herr Senn, die ganzen Gedichte haben es mit vergehendem und zu lebendem Leben zu tun. Aber das hat eigentlich alle Literatur, alle ernsthafte Literatur. Der Untergrund des Ernsten, des Nachdenkens über das, was im Leben vor sich geht, der sollte schon da sein, und zwar in nicht abgegriffener Sprache. Das muss vielleicht nochmal nachgeführt werden. Wenn heute jemand wie Eichendorff schreibt, ist das gut gemeint, aber schlecht geschrieben. Nicht? Und das muss schon gelungen sein. Darum ja auch das Gedicht, das ich da oder bei den beiden Gedichten, die ich noch genommen habe, das eine von Peter Rühmkorff, einem Meister der Gegenwartslyrik, leider verstorben. Einem Meister, der, wenn man etwas von den Eigenarten moderner Lyrik erfahren will, kommt man an Rühmkorff nicht vorbei. Wer Reimkunst lernen will, also das Umgehen mit Reimwörtern, die nicht einfach Herz auf Schmerz sind, sondern kunstvoll sind, mit Tiefsinn und Flachsinn und Hochsinn, der muss zu Rühmkorff greifen. Und das ist so wunderbar auch in diesem Gedicht, das ein Lebensgedicht ist, auf was nur einmal ist. Um das andere vom Robert Gernhardt, da werden manche ja natürlich den Kopf schütteln. So nette halte ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Nur, wissen Sie, die Kinder von 6 Jahren lesen am nächsten Kiosk in Deutschland und in der Schweiz die schlimmsten Wörter, aber in Gedichten dürfen sie nicht sein. Natürlich müssen sie sein, um beleuchtet zu werden. Und wenn ich dann bei Rezitationen von Robert Gernhardt ein vollendetes anderes Sonett zitiere von ihm, dann gibt es das große Staunen. Natürlich kann der Mann Sonette schreiben. Und das ironisiert er dann. Und Thomas Mann konnte auch toll Romane schreiben, aber alle nur ironisch gebrochen.
Eins nach dem anderen. Gehen wir also zunächst zu Rühmkorff. Sie haben ihn angesprochen. Rühmkorff. Peter Rühmkorff ist ja in dem Sinn eigentlich Ihre Generation, 1929 ja. geboren. Ja. Also da kann man sagen, ja. der ist mit Ihnen mitgeschwungen.
Auf, was nur einmal ist. Manchmal fragt man sich, ist das das Leben? Manchmal weiß man nicht, ist dies das Wesen? Wenn du aufwachst, ist die Klappe zu. Nichts eratmet, alles angelesen, siehe, das bist du. Und du denkst vielleicht, ich gehe unter, bodenlos und fürchterlich, einer aus dem großen Graupelhaufen, nur um einen kleinen Flicken bunter, siehe, das bin ich. Aber dann, auf einmal so, beim Schlendern, lockert sich die Dichtung, bricht die Schale, fliegen Funken zwischen Hut und Schuh, dieser ganz bestimmte Schlenker aus der Richtung, dieser Stich ins Unnormale, was nur einmal ist und auch nicht umzuändern, siehe, das bist du.
Was mir aufgefallen ist bei dieser Auswahl, die Sie getroffen haben hier, die Sie eben da auch selber eingelesen haben, wir hören nicht nur jetzt von Ihnen eingelesene Texte, sondern wir lassen jetzt auch noch die Interpreten natürlich die einzelnen Gedichte sprechen in dieser Stunde, aber was mir aufgefallen ist, in dieser ganzen Auswahl kommt keine Frau vor.
Das ist ganz schlimm, dass da keine Frau vorkommt, dass die Annette nicht da ist oder dass die, das andere, ich könnte der Reihe nach ja runterbeten, in der Anthologie sind für manche nicht genug Frauen vertreten. Diese Angriffsfläche gibt es immer, allerdings manchmal auch mit etwas zu platten Argumenten. Wenn nur gezählt wird, das hat ja keinen Sinn. Denn dass Frauen damals, die Günde Rode musste zu ihrer Zeit unter fremden Namen schreiben, um überhaupt publizieren zu können, das trifft für andere ja auch zu. Ja, da kann ich nur eins sagen, mea culpa, und alle Frauen mögen es mir verzeihen.
Ich denke, sie werden es Ihnen verzeihen. Wie gesagt, in der Anthologie, in der Höranthologie sind die Frauen vertreten, ja. Und erst recht im großen Conradi sind die Frauen auch sehr gut vertreten. Noch ein letztes Gedicht also, um mit Heinz Erhard zu sprechen. Jetzt haben wir noch ein Gedicht, noch ein letztes Gedicht. Und ja, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, jetzt hören wir uns einfach dieses Gedicht mal kurz an. Ja.
Materialien zu einer Kritik der bekanntesten Gedichtform italienischen Ursprungs. Sonette finde ich sowas von beschissen, so eng, rigide, irgendwie nicht gut. Es macht mich ehrlich richtig krank, zu wissen, dass wer Sonette schreibt, dass wer den Mut hat, heute noch sonndumpfen Scheiß zu bauen. Allein der Fakt, dass so ein Typ das tut, kann mir in echt den ganzen Tag versauen. Ich hab da eine Sperre und die Wut darüber, dass so ein abgefuckter Kacker mich mittels seiner Wichsereien blockiert, schafft in mir Aggressionen auf den Macker. Ich tick nicht, was das Arschloch motiviert. Ich tick es echt nicht und will's echt nicht wissen. Ich find Sonette unheimlich beschissen.
Eigentlich ein wunderbares Schlusswort hinter einer Stunde, wie wir sie jetzt geschaltet haben zusammen, weil es nochmal eine ironische Brechung reinbekommt. Das Ganze ist ja verrückt, es ist ja aufgebaut wie ein Sonett. Also insofern...
Kunstvoll aufgebaut.
Kunstvollst aufgebaut, genau. Warum dieses Gedicht quasi als ironische Schlusspointe hinter Ihrer Auswahl, Carlotta Conradi?
Ich brauche das gar nicht zu erläutern, Herr Senn. Was Sie gerade gesagt haben, trifft ganz zu. Das war die Absicht meiner Auswahl. Hier am Schluss wirklich noch einen solchen Kracher zu setzen von Robert Gernhardt, der von manchen nicht geschätzt wird, von anderen hochgeschätzt wird, von manchen auch überschätzt wird, wie das so zu gehen pflegt. Man muss diese Texte in den Zusammenhängen sehen, die Sie angedeutet haben. Das ist Ironie auf hohem intellektuellen Niveau mit einer Sprache, von der unsere Straßen voll sind. Die finde ich nicht schön, die Sprache, aber ich kann das so einordnen, nicht? Und der Mozart hat ja auch was ganz in Kakophonie geschrieben, um sich von allem zu distanzieren. In diese Abteilung gehört das.
Vielleicht merkt man bei diesem Gedicht auch wieder ganz klar eben, woraus sich gute Gedichte letzten Endes auch nähren. Ja, das ist nicht die abgehobene Sprache, das ist nicht der Geist, der irgendwo weit ferne schwebt, sondern das ist das Leben, das ist die Verbindung mit dem Leben.
Ja.
Carlotta Conradi, Lyrik jetzt in Ihrem jetzigen Lebenspunkt, wo Sie stehen, spielt sie noch eine Rolle? Sie beschäftigen sich nicht mehr wissenschaftlich damit. Gibt es Momente, wo Sie Lyrik lesen, um zu meditieren, sage ich mal? Oder erfüllt Lyrik eine andere Funktion noch in Ihrem Leben?
Ich hatte vorhin schon gesagt, Lyrik ist ein Gebiet unter anderem. Das halte ich ganz locker. Literatur bereichert das Leben. Man darf auch aufpassen, dass sie nicht zur Belastung wird. Ich bin manchmal bekümmert, wenn ich in näherer Umgebung sehe, wie wenig Literatur für manche Leute bedeutet, auch wohl nie bedeutet hat. Ich entsinne mich gut, ich saß hier am Tisch zusammen, als im vorigen Jahr die Nachricht vom Tode Christa Wolfs kam. Ich sagte das, da wusste einer etwas mit dem Namen Christa Wolf zu verbinden. Wir sollten uns da nichts vormachen. Das sage ich auch denen, die es ja gibt, die von Lyrik als der bedeutenden Poesie so überzeugt sind. Und überschätzt doch bitte nicht, in welch kleinem Rahmen sich das abspielt. Und oft verweise ich auf die überfüllten Stadien beim Fußballspielen, ob das in der Schweiz ist oder bei Basel oder in Gelsenkirchen. Da sollte man sich doch an den Eingang stellen und ein paar Gedichtbände verkaufen. Fußballgedichte sollte man zusammenstellen, die kaufen manche Leute.
Für mich stellt sich die Frage, ob nicht sogar Gedichte die beste Art sind, Menschen heutzutage noch an Literatur heranzuführen, denn sie sind eben kurz und trotzdem sehr gehaltvoll. Also sie passen eigentlich in unsere so effizienzbesessene Zeit und auch in unsere kurzlebige Zeit.
Es ist ja nicht ohne Grund, dass an vielen Orten sogenannte Poetry Slams passieren. Wirklich Gelegenheitsgedichte. Die haben lebendiges Publikum, und zwar junges Publikum. Die genießen, wie man mit Sprache umgehen kann. Da kann ich Ihnen nur zustimmen. Die jüngeren Leute, die auch mit solcher Rapmusik verbunden sind, zu der ich keinen richtigen Zugang habe. Ich bin auch vor ein paar Wochen in einem Interview genau danach gefragt worden, wörtlich, ob ich mich nicht darüber freute, dass es da wieder zu Reimen käme. Darauf habe ich trocken gesagt, fragen Sie mich bitte nach anderem, besser nach einem wohltemperierten Klavier von Johann Sebastian Bach. Ich habe da zu wenig Ahnung. Sie haben völlig recht. Die Kurzform dieser Gedichte, und die darf auch dann schnodderig sein. Und die darf ganz ernsthaft sein. Aber sie bleibt immer auch in diesen jugendlichen Gebieten in einer gewissen spielerischen Distanz, damit sie damit umgehen. Sobald es zu schwer wird, habe ich den Eindruck, aus meiner Sicht, da wird es kritisch. Sie haben völlig recht, das ist der Nährboden für bestimmte Arten von Lyrik. Da werde ich nun sagen, wenn Literaturhistoriker darauf blicken, machen sie wahrscheinlich den Gegenwartsfehler, dass sie die nicht so richtig mit aufnehmen. Das ist ein weites Feld, und um auf Anfangsbemerkungen zurückzukommen, Ihre Bemerkungen machen nur darauf aufmerksam, wie weit dieses Feld ist, wenn man es nicht durch bestimmte Vorstellungen einschränkt. Das ist das Wesen von Lyrik und das muss erfüllt werden.
Wenn Sie Appetit bekommen haben auf mehr Lyrik, dann schalten Sie SRF 2 Kultur ein. Und zwar immer morgen um 7:10. Dort bringen wir Ihnen neu Lyrik zu Gehör und folgen dabei der Auswahl, die der Gesprächspartner Karl-Otto Conradi zusammen mit dem Südwestrundfunk getroffen hat. Eine Auswahl mit insgesamt über 1100 Gedichten in chronologischer Abfolge ihrer Entstehung ist unter dem Titel Lauter Lyrik, der kleine Conradi, im Artemis und Winkler Verlag als Taschenbuch greifbar.
Eine Sendung von SRF 2 Kultur. Mehr Informationen und Podcasts auf srf2kultur.ch.